Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
Hallo Stefan, neue Woche.
Hallo Fabian. Ich muss dich gleich unterbrechen. Bevor wir anfangen, zwei Dinge. Ich warne dich. Du spoilerst mir nicht die ersten Game of Thrones Folgen, okay? Ja, ich meine, das ist jetzt Sonntag losgegangen, in der Nacht von Sonntag zu Montag, und ich habe bis jetzt durchgehalten, weil ich mache so Light Binging, weißt du? Ich warte immer zwei Wochen, damit ich zwei Folgen hintereinander sehen kann.
Okay, weil ich habe Sky und
ja, eben, das du ich weiß das. Genau, okay. Ja, aber das ist, ich will nicht, dass du jetzt sagst, ach, und übrigens ist ja krass, dass schon in der ersten Folge alle tot sind.
Ich möchte mit was anderem anfangen, worüber jeder gerade spricht, und das ist natürlich ganz klar eine Sache, der Trailer zu The Rise of Skywalker. Ja. Es geht um Star Wars.
Ja. Klammer auf, nach dem letzten Star Wars Teil und nach Solo, ja, diesen beiden Filmen, war ich so dermaßen abgeturnt, das glaubt man gar nicht. Ich bin, seit ich denken kann, Star Wars Fan gewesen.
Ja, ich auch.
Gewesen. Episode 7 fand ich noch ganz toll, J.J. Abrams, bin ich großer Fan, und dann kam halt Episode 8, die letzten Jedi, und das fand ich schon nicht gut.
Ich fand die Storys auch nicht mehr so gut.
Und was sie mit unserem Luke Skywalker gemacht haben in diesem Film, ist einfach schrecklich. Aber den Film auseinanderzunehmen, also da brauchen wir einen eigenen 4-Stunden-Podcast.
Ne? Wollen wir vielleicht auch nicht, sondern wir schauen jetzt mal wirklich auf diesen letzten Teil, Rise of Skywalker. Der Trailer ist schon irgendwie vielversprechend.
Aber darauf wollte ich ja hinaus. Ne? Ich wollte das mal kurz so ein Setup machen. Ne? Ja. Das ist total abgeturnt. So, letzte Woche Freitag, also diese Star Wars Convention, Star Wars Celebration in Chicago, die bis Montag gegangen ist. Und am Freitag halt, Ortszeit 11 Uhr, ging halt dieses Panel los, diese Pressekonferenz zu dem neunten Teil.
Ja, sag's doch auf Deutsch, danke.
Ja, entschuldige bitte. Ich bin so kosmopolit. Ich bin so ein Globetrotter. Bla. Und dann kommt dieser Trailer, ne, am Schluss dieser Konferenz, ne, und das hat halt alle einfach weggehauen. Ne? So tolle Bilder, ja. Rey steht in der Wüste und da kommt halt dieser TIE Fighter auf sie zugerast und sie springt halt darüber, ne? Man denkt sich, warum schießt der nicht vorher? Aber ist egal. Und es sieht halt einfach toll aus und sieht cool aus. Und am Ende kommt halt dieser Titel, The Rise of Skywalker. Davor hört man den Imperator lachen. Ja, der ja eigentlich schon lange tot ist. Also der ist doch damals heruntergeschmissen worden. Ob das jetzt alles Sinn ergibt und wie gut der Film letztendlich ist, das ist ja wieder die andere Frage. Ne? Wir fallen unser ganzes Leben lang auf Trailer rein. Unser ganzes professionelles Leben lang. Wir sehen das und denken so, das sieht so gut aus. Ja. Ist das geil? Und dann ist der Film, aber der Trailer sieht toll aus. Die haben es perfekt platziert. Die haben es wirklich toll gemacht. Die Marketingmaschine, klar, von Disney dahinter, die sind ja nicht doof. Und es sieht wirklich toll aus. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Also der Dezember kann gar nicht schnell genug kommen in diesem Fall. Also die haben es geschafft, alleine durch diesen 2-Minuten-Teaser, einen abgeturnten Star Wars-Fan, der alles hasst, was mit Disney und Star Wars zu tun hat, zu sagen, ja gut, vielleicht ist ja jetzt der neunte Teil dann doch schön.
Ja, wir hoffen und warten dann bis Dezember, richtig?
Ja, genau.
Dann geht's los. Gut, aber dann wollen wir mal die Kino-Neustarts der Woche besprechen.
Ja.
Und wir starten heute mit einem Film, der da heißt The Kid Who Would Be King, wenn du König wärst. Was soll das eigentlich mit diesem Englisch-Deutsch immer?
Das finden die cool. Ne? Also der offizielle deutsche Titel ist tatsächlich Wenn du König wärst. Ne? Aber das ist so, das gehört dann immer irgendwie noch mit dazu jetzt heutzutage. Hast du damals Attack the Block gesehen von Joe Cornish? Das ist so ein, spielt in England, halt, da geht es darum, dass halt Außerirdische und halt englische Kids aufeinandertreffen.
Ah, doch, sehr gut, ja.
Und da hat, da sind wir wieder bei Star Wars, John Boyega damals ja mitgespielt und hat damit seine Karriere gestartet, und dieser Typ...
Das war sehr lustig.
Das war tatsächlich ein fantastischer Film, und dieser Typ hat jetzt halt die Artus-Saga genommen und quasi neu verpackt, für eine neue Generation halt zurechtgebogen und wieder zusammengesetzt, und da ist halt jetzt die Prämisse, dass halt Schüler in der Artus-Sage landen. Das ist halt ein junger Bengel, der halt gemobbt wird. Der findet auf einer Baustelle das berühmte Schwert, Excalibur, ne? Und wird da halt in diese Riesengeschichte reingezogen. Natürlich ist Zauberer Merlin dabei und weiß ich was alles. Und er muss halt zusehen, dass er würdig ist.
Sieh mal, was ich gefunden habe. Auf dem Griff steht etwas. Frag mal den Google-Übersetzer.
Es bedeutet Arthurs Schwert. Was, wenn es das Schwert im Stein ist?
Ja,
Schwert im Stein ist. Patrick Stewart ist dabei, Jean-Luc Picard, der auch ein, zwei andere Sachen gemacht hat. Ich glaube, bei X-Men war er mal dabei, glaube ich, als Professor Xavier, natürlich. Und ich hoffe, meine Frau möge mir verzeihen, aber eine der heißesten Menschen auf diesem Planeten spielt in diesem Film. Ich liebe einfach Rebecca Ferguson.
Okay, das wissen wir jetzt auch, danke.
Ja, aber ich wollte es mal sagen, die ist das erste Mal aufgetaucht bei Mission Impossible 5. Mhm. Und die ist einfach... Also, die ist ja einfach Oder was, vier? Ich weiß es nicht mehr. Sie ist so lange in meinem Leben. Mhm. Die ist einfach toll, die spielt die Hexe Morgana und das ist wirklich, sie macht das ganz toll und diese Kinder sind toll. Der Hauptdarsteller ist Louis Serkis. Louis Serkis ist der Sohn von Andy Serkis. Den kennen wir auch alle. Selbst wenn der Name einem nichts sagt. Denn Andy Serkis war und wird für immer sein Gollum.
Ach wirklich?
In der Herr der Ringe-Verfilmung von Peter Jackson. Und sein Sohn spielt da jetzt halt die Hauptrolle und der macht es echt gut. Also das ist wirklich toll. Das ist ein, ja, also ein tolles Abenteuer. Das ist wirklich extrem kurzweilig. Charmant ist so ein Wort, das müsste man vorsichtig benutzen, aber das kann man hier sehr gerne benutzen, weil das ist so ein, Oldschool-Feeling. Ne? So wie wir früher so als Kinder so ins Kino gerannt sind, ob das jetzt dann Goonies war oder sowas. Ne? Also
vielleicht oder mal als, Spielberg-Filme.
Genau, als Meilensteine dann halt sowas mal zu nehmen. Und das ist jetzt, das macht wirklich Spaß. Sie machen das alle ganz toll. Und ich finde tatsächlich, da ist so ein bisschen schon jetzt schon so Kultfilm-Feeling so dabei, dass halt unsere Kinder halt dann irgendwann mal sagen, oh Mensch, ach komm, lass uns mal wieder, wenn du König wärst, rausholen und gucken. Das ist ein toller Film, der hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich gebe dem tatsächlich, bevor du fragst, möchte ich es mal sagen von alleine, 4 von 5 möglichen Coolmännern.
Oh, das ist aber die beste Wertung, die wir bislang hatten.
Ja.
Ja. Super. Ja. Also 5 Coolmänner ist wirklich so outstanding, richtig super ja, gut, genau, ne? Das vergibt genau, man fast gar nicht. Aber 4 Coolmänner ist nah dran.
Genau, ist sehr nah dran und wird dann gerne von mir vergeben, wenn ich überrascht bin. Weil in diesem Film habe ich halt gedacht, naja, das wird nett sein. Und er war sehr, sehr, sehr viel besser, als ich erwartet habe. Deshalb in diesem Falle diese 4 Coolmänner.
Na wunderbar. Also Ostern ist ja auch eine Zeit, wo man mal gern zwischendurch ins Kino geht, weil man mehr Zeit hat. Das ist also was für die ganze Familie.
Auf jeden
Papa
Fall.
Papa und Sohn oder auch Allemann. Wenn du König wärst, The Kid Who Would Be King. Und dafür gibt's 4 Coolmänner. Gerne. Wie machen wir weiter?
Wir machen ganz schwer weiter. Wir machen mit Arthouse-Kino weiter. Wir machen weiter mit Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit. William Dafoe spielt Vincent van Gogh. Und vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen. Er war auch für den Oscar nominiert für diese Performance. Hat verloren gegen diesen Typ hier, Rami Malek, der den Freddie Mercury gespielt hat. Und zwar, also auch zu Recht, ja, das ist jetzt die eine Sache. Wenn Rami Malek nicht nominiert gewesen wäre, hätte vielleicht der ein oder andere auch da eine Chance gehabt. Aber das war einfach zu groß. Und William Dafoe, der spielt es so wahnsinnig gut.
Den finde ich auch super.
Van Gogh, der ein oder andere hat vielleicht schon mal von dem Typen gehört. Der hat das ein oder andere Bild gemalt. So auch gar nicht schlecht, muss man sagen. Und der Film spielt jetzt Ende 19. Jahrhundert in Frankreich, in Südfrankreich. Und es geht halt um diese, wirklich in diese, wie sagt man so schön, diese extrem wichtige Schaffensphase. Es geht um diese berühmten Sonnenblumenbilder, die er damals dort gemalt hat in Südfrankreich. Und er trifft auch auf Paul Gauguin, der gespielt wird von Oscar Isaac. Schon wieder ein Star Wars-Typ. Der ist mit dabei.
Du bist Vincent.
Ja.
Theos Bruder.
Ich bin Paul Gauguin.
Wir rufen eine Revolution aus, hörst du? Wir müssen eine neue Sichtweise entwickeln, eine Malerei, die frei ist von Zwängen.
Ich habe mein Leben lang allein in einem Zimmer verbracht.
Ich möchte ein neues Licht entdecken. Für Gemälde, die man noch niemals gesehen hat.
Willem Dafoe hat auch eine ziemlich coole Synchronstimme.
Ja, das passt einfach Wahnsinn. Das ist, also wenn der von jemand anders gesprochen wird, dann sitzt er auch im Kino.
Dann passt wieder was nicht.
Das stimmt irgendwas nicht. Selbst wenn du William Dafoe in einer deutschen Talkshow siehst, ne, wenn er mal Gast ist oder so und der spricht mit seiner eigenen Stimme, dann
denkst du, das ist schon komisch, ja.
Geht mir auch mit bei Michael Douglas so, ne?
Hast recht, ja.
Das ist doch gar nicht seine Stimme, obwohl er selber redet. Oscar Isaac als Paul Gauguin auch mit dabei und Mads Mikkelsen ist mit dabei. Das ist ein toller, großer Schauspieler, auf den ich sehr viel gebe, von dem ich sehr viel halte. Dann geht es halt um diese Geschichte, dass Van Gogh da halt eben in eine wirklich, wirklich extrem schwere Phase kommt, Ohr abschneiden und so weiter. Wir kennen das alles. Also die Geschichte, was mit dem passiert, das weiß man ja. Das ist wahnsinnig deprimierend, das Ganze. Tut mir leid, wirklich wahnsinnig deprimierend, weil halt durch die wirklich brillante Darstellung von William Dafoe ist man so da drin und leidet so mit diesem Menschen, der wirklich schwer krank war. Und dadurch ist es halt so deprimiert, aber es ist wirklich toll gemacht. Also das ist wirklich Arthouse-Kino, Kunst-Kino von der besten Seite. Also so finde ich, so wie das sein soll. Was der Regisseur Julian Schnabel da halt gemacht hat, das ist wahnsinnig gut. Also das ist, man sitzt da und also ich habe nicht da erwischt, dass ich da sitze, was mich zwar aus dem Film rausgenommen hat, aber sofort wieder reingezogen hat. Ich habe nicht gefreut, dass jemand wieder so einen tollen Film gemacht hat. auch wenn es halt so schwer ist und so deprimiert, dass ich halt, also ich habe mich nicht gut gefühlt, als ich rauskam und dachte so,
oh Gott. Ich schneide mir das Ohr ab.
Ja, genau. Man muss es ja dann, man kann es ja, wenn man schlau ist, einfach wieder in die Richtung drehen, dass man halt sagt, na, mir geht's gut. Mhm. Also mir geht's besser als dem, auf jeden Fall, als es dem jemals ging. Es ist wirklich wahnsinnig gut geworden.
Der Regisseur, Julian Schnabel, da können wir nicht so ganz schnell dran vorbeigehen, oder? Ja, das ist doch der Vater von dem Typen, mit dem Heidi rumgelaufen ist.
Ist
wenn ich so? Mich nicht täusche, oder?
Ist es der?
Ja, der ist ja selber auch Künstler.
Ja, ja, der hat auch gemalt, der hat Plattencover und sowas gemacht. Ne? Der hat damals für die Chili Peppers das By the Way Cover zum Beispiel gemacht. Das weiß ich noch, aber was hat er denn noch für Filme gemacht?
Auch immer so Kunstfilme und der ist also in New York ein absoluter Superstar.
Da hat er nicht Jacob's Ladder damals gemacht mit Tim Robbins zum Beispiel und
ich
sowas.
Ich glaube, also, ja. Müssen wir nochmal ganz genau nachgucken. Aber der ist auf jeden Fall in New York in der Kunstszene ein Super Nummer 1.
Das ist einfach ein toller Typ, deswegen kann er das auch. Aber das muss man auch mal bei uns mal entschuldigen. Ne? Wir haben so viel Film, oder ich zumindest, weiß nicht, wie es mit dir ist.
Naja, auch ein paar.
So viel Filme im Kopf, ne, dass man halt manchmal so, da stehen wir aber auch, wenn wir nach so Pressevorführungen, dann unterhält man sich auch genau so mit den anderen Kollegen. Na,
wie
so,
hieß der nochmal?
Hat der nicht hier auch hier bei Dings mitgemacht? So, das muss ja, man klar. Einfach mal entschuldigen.
Bringt es mit sich. Ja. Kommen wir zur Wertung.
Ja, genau.
Wie viele coolen Männer gibt es für diesen Film?
Nochmal 4.
Wahnsinn. Also
nicht 5,
ein
weil,
richtiges Kunstwerk.
Ja, ja, wirklich ein Kunstwerk. Nicht 5 in diesem Fall, weil das, also... Ich verstehe das schon, dass Filme ja nicht immer so Popcorn-Kino sein müssen und auch mal schwer sein müssen, so, aber ich, wenn ich mich gut fühle nach einem Film, dann tendiere ich dazu, die Höchstwertung zu geben. Mhm. Wenn ich mich aber so wirklich so fertig bin und denke so, Mann, danke, dass ich das gesehen habe, es war großartig, aber jetzt erstmal was Lustiges.
Jetzt erstmal ein Glas Wein oder so.
oder ein Bier oder was auch immer. Deshalb 4 coolen Männer für Van Gogh.
Also auch absolut sehenswert. Wunderbar. Ja. Und dann kommen wir zu unserem dritten Film für heute.
Ja, das ist der Falcolini, das ist die Verfilmung des sogenannten Justizromans, wie man so schön sagt. Ferdinand von Schirach hat es geschrieben, der Falcolini. Marco Kreuzpaintner ist seit vielen Jahren in Deutschland also wirklich unterwegs und hat das ein oder andere gut gemacht. Der hat diese tolle Verfilmung von Krabat gemacht damals. Also, wenn du das mal gesehen hast, das ist wirklich ein wahnsinnig guter deutscher Fantasy-Film. Das ist ja ein Märchen, Fantasy-Film klingt so hochtrabend. Mit dabei ist... Heiner Lauterbach, der spielt einen Star-Anwalt. Wir kommen gleich zur Story. Dann ist Rehauge wieder mit dabei. Alexandra Maria Lara, die jetzt, glaube ich, jede Woche einen Film starten lässt, die spielt mit. Dann haben wir Kinolegende Franco Nero tatsächlich, der eine, der also eigentlich die tragende Hauptrolle spielt. Also eine der Hauptrollen, der spielt den titelgebenden Collini. Und Elias Mbarek ist mit dabei, Mr. Fakio Goethe. Mhm. Der, ich kenne ihn seit vielen Jahren und ich werde ihm jetzt nicht auf die Füße treten, weil es Gott sei Dank nicht nötig ist in dem Fall. Er kann spielen, er kann gut spielen, er braucht einen richtigen Regisseur, der ihm halt sagt, jetzt hier nicht nur hier Zecki Müller, sondern halt auch mal richtig zeigen, was er kann. Und das macht er in diesem Fall. Es geht um diesen unerfahrenen Rechtsanwalt, gespielt von Mbarek, der wirklich extrem brisanten Fall übernimmt. Er muss einen pensionierten Gastarbeiter verteidigen. Eben diesen Fabrizio Collini, gespielt von Franco Nero, der hat einen Großindustriellen ermordet, Hans Meyer. Der dann auch noch Mbareks, wie sagt man so schön, Mentor war. Mhm. Und dann auch noch der Großvater seiner Ex-Flamme, da ist wieder die Lara mit im Spiel, und er soll den ermordet haben.
Rechtsanwalt Leinen wird Fabrizio Collini als Pflichtverteidiger beigeordnet.
Haben Sie bei der Polizei schon ausgesagt?
Wie lange sind Sie jetzt Rechtsanwalt?
Seit knapp 3 Monaten.
Aber versucht der Herr Barek da jetzt mal wieder was Seriöseres zu spielen. Genau. Das ist ja auch nicht schlecht. Also immer nur Komödie geht ja auch nicht.
Und das ist überhaupt gar keine Komödie, gar nicht. Das ist ein schweres, ernstes Thema. Das basiert ja tatsächlich auf diesem Justizskandal, in dem rausgekommen ist. Das hat mit Verjährung zu tun. Also ich bin kein Anwalt, ne? Und deswegen muss ich mir das auch mal nochmal aufschreiben, weil das war sehr schwierig damals. Das ging darum, dass 68, da ist ein Gesetz in Kraft getreten, Ordnungswidrigkeitengesetz. Und das war ganz, ganz blöd, denn da ging es um Verjährungsfristen von nationalsozialistischen Straftaten. Und das wurde auf 15 Jahre runtergesetzt. Und 68 war schon Schluss. Ne? Da war halt schon vorbei. Also wer dann da angeklagt wurde und so weiter, das war ganz schwierig. Das war eine furchtbare Zeit, weil halt natürlich der eine oder andere da noch,
unterm Radar durchgetaucht ist.
Ja, ne? Halt konnte, beziehungsweise man hat die gefunden und hat gesagt, Moment mal, deine Hackfresse, Entschuldigung, die kenne ich, du kommst mir bekannt vor. Hast du nicht ein bisschen mitgemacht?
Ich? Nein.
Ich war nicht da, ich habe nichts gemacht. Ah ja, gut, ist auch 15 Jahre
her. Das war das Recht auf seiner Seite.
Genau, in diesem Fall. Und du hast es ja schon gesagt, Mbarek, was Ernstes diesmal. Und ich kenne ihn schon sehr lange, wirklich lange. Ich kenne ihn, bevor er ein Star wurde. Mhm. Bei einer unserer, eigentlich bei unserer ersten Begegnung hat er gesagt, ja, du bist so lustig, ich gebe dir meine Handynummer. So, und dann haben wir halt immer so Kontakt gehabt, ne? Und irgendwann haben wir uns wieder gesehen, meinte so, du hast mich nicht mehr erreicht. Ich so, nee, habe ich nicht mehr erreicht. Naja, ich habe jetzt auch ein anderes Handy, weil mein Agent gesagt hat, du bist ein Idiot, du kannst nicht einfach deine Handynummer rausgeben.
Dem Kuhlmann schon mal gar nicht.
Genau. Dem Kuhlmann schon mal gar nicht. Wir kennen uns sehr lange und deshalb habe ich, wenn er in den Komödien ist, das ist natürlich kein Problem. Das dauert 2 Sekunden und dann bin ich da in der Story drin und glaube ihm das. Und
das macht er auch super. Also,
total.
Diese Filme haben durch ihn auch gelebt, ne? Diese
fucking Genau, der ist ja nicht umsonst ein Star, ein Megastar. Einfach. Die Frauen stehen alle auf, das ist halt leider so.
Ja.
Elias spielt mit? Ja, der spielt mit. Na schön, dann gucken wir es an. Ja. Aber er kann es halt, ne? Und jetzt in diesem Film hat es ein paar Momente gedauert, dass ich da so reingekommen und gedacht habe, ja, okay, es holpert ein bisschen. Aber er macht es sehr gut. Wirklich, er macht es sehr gut. Das hat mir gefallen. Also da gilt auch wieder dieses, ne, was ich ja schon gesagt habe, ne, wenn ein guter Regisseur da ist. Dann kann der wirklich Leute von. Da hast du im letzten Film noch gedacht, so, oh, das ist jetzt auch, ja, aber was sind das hier? Gute Zeiten, schlechte Zeiten? Nichts für ungut. Aber. Und dann im nächsten Film merkst du, die können das ja. Die können ja spielen. Es hat so viel mit dem Regisseur zu tun. Ja, das, selbst Tom Hanks wird ja mal eine schlechte Performance irgendwann mal. Ich weiß nicht wann.
Ja, fällt jetzt auch gerade keiner ein.
Aber auch mal abliefern, wo man halt denkt, so, ja gut, und das hat viel mit dem Regisseur zu tun. Mhm. Und Marco Kreutz, Peintner, hat das halt wirklich aus ihm rausgejuckt und wirklich eine tolle Performance da gemacht. Und der Film ist, also...
Aber ich finde es schon interessant, du bist ja wirklich Kritiker und man hört auch raus, dass selbst wenn du Elias gut kennst, dass du dann trotzdem auch deine Kritik abgibst und dann bleibst du auch authentisch. Und Ferdinand von Schirach macht natürlich auch Geschichten, die sind unglaublich, immer und alle. Aber du hast so ein Problem irgendwie, ein kleines?
Ja, das wollte ich gerade sagen, denn es ist Folgendes, ich nenne das so das Filmpreisproblem. Es gibt so, das machen die Amis aber genauso. Wenn du siehst halt schon einen Ausschnitt, denkst du so, ja, ihr schreit nach dem Oscar. Oder halt in Deutschland, dann hast du halt so dieses, ja, wir möchten dann bei der nächsten Film, der Deutsche Filmpreis, da möchten wir halt auch mindestens 8-mal nominiert sein und sowas. Und das ist, mag ja gar nicht die Intention sein, das will ich auch niemandem vorwerfen. Einen Film zu machen, das ist scheiß Arbeit. Da stecken ja hunderte von Menschen dahinter. Und wir Kino-Filmkritiker mit unseren dicken Hintern sitzen da und sagen nach 2 Sekunden, ja, das finde ich blöd, das gefällt mir nicht, ich will die Nase nicht.
Ja, gut, aber irgendwer muss die ganzen Sachen ja ein bisschen auswerten.
Ja, und natürlich. Aber man darf immer nicht vergessen, dass es halt eine Arbeit ist.
Ja, hunderte Leute damit zu tun haben und der Schnitt und die ganzen.
Dein Kind bastelt einen hässlichen Stuhl in der Schule und du sagst, ja, der ist wunderschön. Aber wenn ein Film halt irgendwie, da sagt halt, das finde ich blöd. Und ich habe oft das Gefühl, dass beim deutschen Film das dann halt, besonders wenn es um die Nazi-Zeit geht. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen, dass mir das zum Hals raushängt. Aber es ist toll inszeniert und manchmal wirkt es halt sehr gewollt. Dass man halt denkt so, ja, wir möchten ein wichtiger und toller Film sein. Und er ist es so oft, ohne dass er selber versuchen muss.
Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Bringen Sie Colini dazu, dass er gesteht.
Herr Colini, warum sagen Sie mir nicht einfach, was passiert ist?
Wussten Sie überhaupt, wer er war?
Ich weiß, wer er war.
Das ist auch so ein Gewinn, wenn du einen Typen wie Franco Nero hast, ne? Der ist einfach auf der Leinwand. Und der muss gar nichts sagen, der steht einfach nur da. Oder steht da und hat eine Knarre in der Hand, ne? Und du bist, das ist, also, ich war jetzt nie so ein Django, ne? Das hat mein Vater früher geguckt und ich durfte mal kurz mal 2 Sekunden mitsehen, weil es ja wahnsinnig brutal war, dieser Originalfilm von damals. Und das ist ein krasser Typ. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Also ich habe mich nie so mit seiner Karriere beschäftigt und das macht er einfach wahnsinnig gut.
Gut, wir haben hier ganz tolle Schauspieler, wir haben ein tolles Drehbuch, einen tollen Regisseur, eine tolle Geschichte. Gut. Und wie du meinst, es ist ausgerichtet auf den Deutschen Filmpreis oder was auch immer und das schwingt so ein bisschen dabei mit, aber wollen wir das mal alles vergessen und Butter bei die Fische?
3,5.
Naja, ist doch auch nicht schlecht.
3,5, ja, das ist nicht schlecht. Ja. Das, ja, 3,5. Weil zur 4 kann ich nicht kommen, weil dann doch ich zu oft aus dem Film rausgenommen wurde. Mhm. Und mich gemerkt habe, wie ich mich selber aus dem Film rausgenommen habe. Und eben halt dann halt diese Schwere und schon wieder dieses Thema, das da habe ich mit meiner, das ist aber mein persönliches Ding, ne, natürlich. Und eben halt dieses Gewollte. Und das kommt zu oft in einem Film, der es eigentlich nicht braucht. Deshalb 3,5 von 5 möglichen.
Naja, aber es ist ja auch schon eine hohe Wertung. Das heißt, in dieser Woche schneiden alle Filme sehr, sehr gut ab. Wir haben also nur noch mal kurz, um es ins Gedächtnis zu rufen. Wenn du König wärst mit 4 Cool-Männern, dann Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit auch 4 Cool-Männer. Ja. Richtiges Arthouse-Kino. Und der Fall Collini auch nah dran mit 3,5 Cool-Männern.
Ja, genau.
Wunderbar. Dann kann ich nur empfehlen, abonniert bitte unseren Podcast, den Logenplatz von Stefan Kuhlmann, damit ihr auch immer auf dem Laufenden seid. Dann macht es Bing am Donnerstag und ihr seid informiert über die neuen Filme.
Ja, und nächste Woche, ich freue mich schon sehr drauf, da werden wir wahrscheinlich nur über einen Film sprechen können. Avengers Endgame. Avengers Endgame. 182 Minuten Film. Wahrscheinlich mit 12 Minuten Abspann, aber das bin ich sehr gespannt.
Ja, ich auch. Also, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.